Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Heute Überschrift Feminismus und Revolution. Und es wäre natürlich ja ziemlich gut, wenn hier zwei Frauen stehen würden oder wenigstens eine, die über dieses Thema mit mir redet. Ist aber nicht so. Auf jeden Fall jetzt nicht am Anfang. Zwei Männer. Ja, jetzt können wir alle hier hoch zur Decke gucken, können das aber wenigstens so ein bisschen erklären. Herr Lörsch, warum ist die Autorin Priya Basile, die wir ja eigentlich hier mit ihrem Buch im Wir und Jetzt Feministin werden vorstellen wollten, nicht hier?
Ja, Priya musste leider heute früh absagen. Im Grunde würde sie hier stehen, ihr Buch vorstellen. Das wäre sicher auch die bessere Alternative. Ich versuche das jetzt an ihrer Stadt als Stellvertreter, als Alliierter und als jemand, der sich der Aufgabe widmet, der sich viele andere auch widmen sollte.
Kommen wir zu der Autorin. Wer ist sie? Was ist ihre Geschichte? Was war ihr bisheriger Weg?
Priya hat eine ganz schillernde Familiengeschichte. Sie wächst auf in Kenia als Eltern von einer indischen Familie, geht dann nach England, studiert an den Elite-Universitäten Englands, entscheidet sich gegen einen herkömmlichen Karriereweg und zieht vor 12 Jahren nach Berlin und wird Autorin. Ist also eine Biografie, die mehrfach gebrochen und gebrochen ist.
Und beschäftigt sich jetzt bei diesem Buch halt mit dem Thema Feministin werden. Da hat man natürlich, das ist bei ihr wahrscheinlich nicht anderes, Frauenbilder, die besonders prägend waren. Wie war das bei der Autorin?
Genau, sie hat zwei Frauenbilder, die besonders prägend waren. Das ist einmal ihre Großmutter und das andere ist ihre Mutter. Die Großmutter ist traditionalistisch unterwegs. Da spielen Werte wie Familie spielt eine große Rolle, das Außen-Innen-Charme ist ein großes Thema. Wie sollen sich Frauen verhalten? Was ist anständig? Mhm. Die Mutter ist dagegen lehnt sich dagegen auf, ist eine Rebellin, will Unabhängigkeit, will ihre eigene Position finden, die aber dann auch im Lebensweg mit Enttäuschung verbunden ist. Und in diesem Abgleich sucht sich Priya ihre eigene Position. Also dieses Buch ist im Grunde eine Suche, eine Positionierung, eine Selbstverortung. Wo stehe ich jetzt eigentlich in diesem feministischen Diskurs?
Und natürlich aber teilweise auch eine Beurteilung, weil sie sagt ja, dass Feminismus und Kapitalismus, also die Form, in der wir uns befinden, nicht so gut funktioniert, nicht so gut zusammen funktioniert. Auf der anderen Seite macht sie, glaube ich, mit über 30 anderen Frauen eine Ausgabe einer Modezeitung oder einer Frauenzeitung. Und da denkt man sich auch, warum macht sie denn damit? Also was könnte denn ein gangbarer feministischer Weg in unserer Gesellschaft sein für sie?
Ja, Priya würde, glaube ich, am Anfang, an den Beginn dieses Weges als Instrument die Frage stellen. Mhm. Also die Frage, genau, also die angesprochenen Gleichzeitigkeiten, Widersprüchlichkeiten, Ausbeutung, Feminismus, all diese riesige Gemengelage, die muss ausgeleuchtet werden mit einem Suchen, einem Fragen, einem Dialog, einem Abgleich, etwas, das aktivistisch ist, nach vorne treibt, gleichzeitig aber auch von Verständigung und von Konsens handelt.
Jetzt sind wir zwei Männer, die sich über ein Buch unterhalten von einer Frau. Es geht um Feministin werden. Wie schaffen wir es, dass Männer dieses Buch lesen?
Naja, also wie schaffen wir es? Das ist eins der... Im Grunde ist das nicht alleine zu bewältigen. Also es kann nicht eine Seite, die diese gesellschaftliche Veränderung vorantreiben, mit der anderen Seite, die teilnahmslos daneben steht und sagt, das geht mich nichts an, sondern es ist ein gemeinsames Verständigen, Verschieben, Vorankommen und daran arbeiten. Ein Anfang kann die Lektüre dieses Buches sein.
Unabhängige feministische Frauen, die die Blicke der Männer genießen, die sich wohlfühlen an der starken Schulter, die vielleicht sagen, ja, die Familie, das ist mein Modell, da möchte ich aufgehen. Wie passt das zusammen? Also mit dem Feminismus. Diese Frage stellt sich und beantwortet auch das Buch von Manon Garcia. Wir werden nicht unterwürfig geboren, wie das Patriarchat das Leben von Frauen bestimmt. Herr Hölzing, welche Rolle spielt weibliche Unterwerfung im Feminismus? Ist das ein Verrat am Feminismus?
Das wurde zumindest lange so gesehen oder wird vielleicht auch von einigen heute noch gesehen, das zu thematisieren. Deshalb haben die Feministinnen das Thema auch oft gemieden und um dadurch nicht Antifeministinnen den Rechten in die der rechten Reaktion sozusagen in die Hände zu spielen. Manon Garcia ist allerdings der Meinung, dass es wichtig ist, für den Feminismus, für den Fortschritt des Feminismus, auch dieses Phänomen jetzt zu analysieren, die Komplizenschaft von Frauen in der Aufrechterhaltung von herkömmlichen Geschlechterordnungen zu thematisieren, aufzuzeigen, wie Frauen profitieren vielleicht auch, wie es nützlich für Frauen ist, sich unterzuordnen, freiwillig zu unterwerfen in die klassischen Geschlechterhierarchien oder wie eben diese herkömmliche Geschlechterordnung auch das Leben von Frauen gewissermaßen so formt, dass es sie für sie gewissermaßen natürlich erscheint, sich zu unterwerfen oder die unterwürfige Rolle oder die untergeordnete Rolle in unseren Gesellschaften die dienende Rolle in unseren Gesellschaften einzunehmen. Das ist sozusagen die These des Buches.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Also so etwas, wo man sagt, ja, da kann Unterwerfung durchaus feministische Züge haben oder auch dazu zu gehören?
Das wäre ja genau sozusagen die Gegenthese des Buches. Unterwerfung hat nicht feministische Züge, sondern das wäre sozusagen das Aufzeigen, wie weibliche Unterwerfung partizipiert an der Aufrechterhaltung der Geschlechterordnung. Das wäre sozusagen die feministische Arbeit, die zu leisten wäre, dass nicht eben nur sozusagen die Männer die sind, die patriarchale Geschlechterhierarchie aufrechterhalten, sondern auch die Frauen teilnehmen an dieser Geschlechterhierarchie, dass sie da aktiv sozusagen mitarbeiten, dass das so bleibt. Das ist ja sozusagen die These des Buches.
Und ganz wichtig ist die Philosophie von Simone de Beauvoir. Ja. Inwiefern?
Darauf weist der Titel schon hin. Wir werden nicht unterwürfig geboren. Bei Beauvoir heißt es, wir werden nicht als Frau geboren, wir werden es. Also wir werden dazu gemacht, kann man sagen, von der Gesellschaft, von der Geschlechterhierarchie der Herkömmlichen, die uns unsere Mütter sozusagen schon angelernt haben und die wir dann wieder lernen. Und genauso ist es eben, will Garcia zeigen, mit der freiwilligen weiblichen Selbstunterwerfung, dass die auch eben nicht natürlich ist. Die ist nichts, was sozusagen der Frau biologisch mitgegeben ist, sondern das ist etwas, was sozusagen sozial figuriert wird und sozial mitgegeben wird.
Jetzt will das Buch ja gar keine Antworten liefern, sondern halt diese Komplexität, und wir haben es ja gerade auch schon im Gespräch gemerkt, halt dieses Themas irgendwie beleuchten. Will man nicht gerade hier jetzt aber so ein paar Lösungsansätze bekommen? Ist das nicht so was, wo man sagt, ja, das wäre jetzt aber schön, wenn ich da so einen Leitfaden habe?
Ja, das hängt vielleicht mit dem sozusagen philosophischen Temperament zusammen der Autoren oder auch mit der, wenn man so will, philosophischen Tradition, mit der sie sich verbunden fühlt. Eben Simone de Beauvoir, das ist auch im weitesten Sinne die phänomenologische philosophische Tradition, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, das sind Autoren, die sehr wichtig sind für sie hier, aber auch neuere feministische Theorie. Da geht es erstmal darum, überhaupt bestimmte Phänomene sich zu erschließen, zu verstehen, wie das funktioniert, warum begeben sich Frauen in diese Geschlechterordnung, wie lernen die das als sozusagen Mädchen, kleine Mädchen schon, dann später als erwachsene Frauen, einfach die Phänomene erstmal zu erschließen und zu verstehen, und denken und erkennen heißt ja auch schon überschreiten, könnte man dann philosophisch schließen.
Unser drittes Buch am heutigen Tage behandelt sehr, sehr, sehr konkret und ganz, ganz direkt die Themen Feminismus und Revolution, nämlich am Beispiel von Belarus. Das Buch heißt Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus von der Autorin Olga Sparaga. Frau Rabe, welche Rolle haben Frauen seit den Protesten oder vielleicht auch darüber hinaus in Belarus, also seit dem letzten Jahr 2020?
Wir haben ja die Bilder gesehen von dem Trio der drei Damen, die von Lukaschenko nicht ernst genommen wurde. Es sind ja Frauen, die mit Männern zu tun haben. Entweder waren es ihre Ehemänner oder ihre Vorgesetzten, die im Gefängnis verschwunden sind und die daraufhin beschlossen haben, sie treten an. Und Lukaschenko nimmt Frauen nicht ernst. Es ist ein erzpatriarchales System in Belarus. Und er hat gedacht, naja, lassen wir die mal machen. Und da hat er sich eben gewaltig verschätzt. Svetlana Tichanowska trat als Präsidentschaftskandidatin an, wobei es immer klar war, sie ist dafür, so lange zu kämpfen, bis Neuwahlen möglich sind. Sie wollte nicht Präsidentin werden. Okay. Und heute sitzt sie im Exil. Und die Person, die am prägnantesten war und auch für uns irgendwie am faszinierendsten, weil sie wirklich eine feministische Ausstrahlung hatte, ist Maria Kolesnikowa. Mhm. Und wir haben hier auf diesem Buchumschlag die drei Zeichen für diese drei Frauen. Herz, Faust, Victory-Zeichen. Und Maria Kolesnikowa hat immer dieses Herz geformt und hat auch aus dem Gefängnis heraus immer noch Botschaften gesandt.
Wie nähert sich denn das Buch den Frauen, aber natürlich auch der Funktion, die sie ja hatten bei den Protesten? Wie macht es das Buch?
Naja, zunächst einmal macht es die Autorin. Und vielleicht ist es interessant, mal kurz zu rekapitulieren, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Mhm. Die Frauen wurden sichtbar nach dem 12. August, nachdem eine exzessive Gewalt den Protestierenden entgegenschlug und in den Gefängnissen Folterszenen bekannt wurden. Und da haben die Frauen gesagt am 12. August, wir gehen raus auf die Straße. Sie haben sich weiß gekleidet und sie sind davon ausgegangen, das ist in einem patriarchalischen System so, sie werden nicht angetastet.
Okay.
Das ist aber sehr schnell anders geworden. Mhm. Und wir haben damals Mitte August eine der sozusagen prononciertesten Sprecherinnen oder Erklärerinnen dieses feministischen Aspekts des Protestes, nämlich Olga Sparaga, gelesen in Interviews. Und sie hat etwas davon erzählt, was es eigentlich bedeutet. Mhm. Die Horizontalität, die Idee einer Respublika und die Gewalt als eine genuine Erfahrung, die Frauen machen, sowohl im häuslichen Bereich als auch im Staate. Sie hat sozusagen die Kategorie der Gewalt generalisiert. Mhm. Und ich habe diese Olga Sparaga einfach kontaktiert und gefragt, wollen Sie nicht ein Buch für uns schreiben? Wir wollen gerne wissen, was bei euch vor sich geht. Wir wollen wissen, was sind eure Ziele? Diese Protestbewegung kommt irgendwie out of the blue. Wir haben gedacht, Belarus schläft. Das ist ein von Sicherheit und Angst und Repression geprägtes Land. Und auf einmal sind diese Hunderttausende von strahlenden Leuten auf den Straßen. Was ist da los?
Was kann man denn also von diesem Buch und an diesem Beispiel vielleicht allgemein, also was kann der Feminismus von diesen Geschehnissen in Belarus lernen?
Also zunächst einmal geht es um Feminismus in einem sehr weiten Sinne. Mhm. Es geht nämlich darum, das patriarchale System zu durchbrechen. Und zugleich, und das ist, als ob es sozusagen eine ganze historische Entwicklung überspringt, dank solcher Protagonistinnen und Autorinnen wie der Philosophin Olga Sparaga, geht es eben auch darum, zu zeigen, wie stark feministische Theorien, genderwissenschaftliche Ansätze in Belarus verfolgt werden. Wir bringen das normalerweise mit einem solchen System überhaupt nicht in Verbindung. Man hat aus westlicher, arroganter Perspektive immer das Gefühl, die müssen das alles erst einmal lernen. Aber Olga Sparaga beschäftigt sich schon lange mit der Diversität. Sie ist eine von denjenigen, die auch auf den Demonstrationen den LGBT-Block sichtbar gemacht hat. Und der Feminismus wird diskutiert, wie bei uns auch.
So, und für unser viertes Buch, was ja traditionellerweise der Seitensprung ist, also ein Buch, das nicht im Surkamp Verlag erschienen ist, ist Frau Rabe gleich bei uns geblieben und hat uns etwas mitgebracht. Frau Rabe, was genau?
Volja Hapejeva, Mutantengarten, erschienen in der wunderbaren Edition Tannhäuser. Volja Hapejeva ist vielleicht eine der prägnantesten belarussischen jungen Lyrikerinnen, die 2019 in Österreich war, nach dem Lockdown nicht ins Land zurückkommt und die Proteste von außen beobachtet hat. Sie ist eine feministisch eingestellte junge Lyrikerin, die über Dinge spricht wie die Einsamkeit des Schnees, die etwas macht, was ich immer hochverdächtig finde, nämlich sie spricht vom Herz in ihren Gedichten. Und das hört sich dann ungefähr so an, wie nicht eingelaufene Schuhe drückt mich mein Herz, ist es die Größe oder woran liegt es sonst? Die Übersetzung von Matthias Göritz, Martina Jakobson und Uliana Wolf ist so gelungen, dass ich allen dieses fantastische Buch ans Herz legen möchte.
Das haben Sie hiermit getan. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Und natürlich vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffe ich, auf bald. Bis dann. Tschüss.